Ja, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wieder einjustieren. Ich habe heute ein ganz leichtes Thema mitgebracht für heiße Sommertage. Mein Traum von Gemeinde, und ich möchte euch gleich gerne mitnehmen. Ich hatte heute schon einen wunderbaren ersten Moment, wie ich hier angekommen bin. Ich war am Weg von Wien, ich komme ursprünglich aus Wien. Ich bin aus dem 22. Bezirk hergefahren, wo ich ursprünglich zu Hause bin. Und wenn ich woanders hinfahre, zu einer Gemeinde, wo ich predigen darf, dann groove ich mich meistens in der Früh so mit ein paar Worship-Songs ein. Also ich habe so eine Playlist, um mich auf den Gottesdienst einzustimmen und vorzubereiten. Und da war heute in der Früh ein Lied in meiner Playlist, was ich gehört habe und was mich emotional total berührt. Jesus, deine Hoffnung lebt. Und ich habe mir gedacht, wie cool wäre das, wenn wir das im Gottesdienst singen könnten. Und dann komme ich da die Stiegen runter und dann höre ich den Daniel mit seiner Gitarre dieses Lied üben. Und ich habe ihm das erzählt und mir sind da schon die Gänsehaut ist mir schon aufgestiegen und ich möchte dir Danke sagen für das Mitnehmen in den Lobpreis. Oft braucht es nicht viel, oft braucht es kein großes Orchester, oft braucht es einen Mann mit einer beherzten Stimme und einer Gitarre in der Hand. Ja, ich fand das total bewegend. Aber das war gar nicht eigentlich mein geplanter Einstieg für heute. Schön, dass ich bei euch sein darf und danke für die neuerliche Einladung. Heute wieder bei euch zu sein. Das ist mir eine Freude und eine Ehre, euch heute auch das Wort bringen zu dürfen, auch bei dem Thema mein Traum von Gemeinde. Ja, warum eigentlich mein Traum von Gemeinde und warum beschäftigt mich das? Dazu komme ich gleich. Für alle diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Peter Müllner. Bin verheiratet mit dieser wunderbaren Frau, habe zwei sensationelle Kinder, meine liebe Frau und meine Kinder sind heute nicht da, weil meine liebe Frau bei uns in der Gemeinde Kindergottesdienst hat und niemanden gefunden hat zum Wegtauschen. Das ist bei mir leichter gewesen. Ich bin heute bei euch. Ich habe einen Gastprediger für uns gesucht.
Also bist du Bauer?
Nein, aus Eisenstadt. Heiße Empfehlung für das nächste Mal. Und wir wohnen seit jetzt, 23, wir wohnen seit fast 8 Jahren in dieser Seestadt, in dieser Stadtentwicklung am Ende des 22. Bezirks. Und bevor das überhaupt noch so ausgesehen hat, haben wir uns als kleine Gruppe entschieden, ein Gemeindegründungsprojekt mit dem Namen Lakeside zu starten im 22. Bezirk. Weil wenn alles vollgebaut ist, dann sollen da dann mal 30.000 Menschen wohnen. Und wir haben gesagt, diese 30.000 Menschen haben das Anrecht auf eine Gemeinde. Und in dieser Gemeinde, in diesen fast 10 Jahren, wo wir dieses Gemeindegründungsprojekt haben, durchlaufen wir gerade einen sehr spannenden Prozess. Weil vor einiger Zeit hat unser Gründer-Ehepaar, die einen oder anderen kennen, das kennen Sie vielleicht, Tom und Helen Gankel, haben gesagt, uns liegt am Herzen, wir wollen weiterziehen. Ja, wer den Thomas kennt, der ist ein starker Pionier, der hat einen Drang nach draußen und wir haben uns gesagt, schön, dass du das willst, schön, dass ihr das wollt, wir wollen das nicht. Und haben uns dementsprechend auch Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn sie weiterziehen. Ja. Und dieser Prozess geht jetzt schon ein ganzes Jahr. Wir haben uns letztes Jahr im Sommer zum ersten Mal intensiv mit diesem Gedanken auseinandergesetzt und haben dann die Entscheidung getroffen, wir waren zu sechst im Leitungsteam. Seit Anfang des Jahres sind wir nur noch 3 im Leitungsteam. Und Tom und Helen sind eben nur noch sporadisch dabei. Und vor 14 Tagen hatten wir einen Gottesdienst, wo wir sie als Gründungsehepaar und als Leitungsehepaar freigesetzt haben. Das heißt, wir haben ihnen alle Ämter nicht weggenommen, sondern wir haben sie enthoben, damit sie ihren Kopf frei bekommen, um auf das zu hören, was Gott ihnen sagt, wo es weitergehen soll. Und das ist für uns sehr spannend, weil für uns, die hinterblieben sind, heißt es jetzt natürlich ein Stück weit mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber auch genau diese Situation bietet uns die Chance, darüber nachzudenken, was haben sich denn für Routinen eingeschlichen? Welche Gewohnheiten sind zu hinterfragen? Sind wir noch die Gemeinde, die wir als Gründungsgemeinde oder zu Gründerzeiten waren? Wo hat sich unsere Umgebung verändert? Wo haben sich wir als Gemeinde verändert und welche Kultur wollen wir als neue Gemeindeleitung eigentlich prägen? Und all diese Fragen führen uns immer wieder zurück zum Start, zurück zu den Wurzeln oder auf Neudeutsch, wenn man sagen möchte, back to the roots. Und da möchte ich gerne mit euch mitnehmen oder ich möchte euch gerne mitnehmen in ein paar Gedanken und hoffe auch, dass diese Gedanken für euch hilfreich und vielleicht auch relevant sind. Lasst uns eintauchen in Gottes Wort, in die Apostelgeschichte. Und ich habe euch den Text hier mitgebracht. Ihr könnt ihn aber gerne selber mitlesen. Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 41. Und da lesen wir zu Beginn des Kapitels von der Ausschüttung des Heiligen Geistes. Pfingsten ist ja noch nicht allzu weit entfernt. Und ab Vers 14 lesen wir von der Predigt des Petrus. Und da steigen wir ein ab Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Ungefähr so ähnlich wie ich von der Musik heute. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium, eindringlich ermahnte sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen diese Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um 3000 Personen. Lass uns an der Stelle kurz einen Stopp machen und uns anschauen, wie sich das da eigentlich zugetragen hat. Also was ist bis dahin passiert? Und ich habe versucht, bei den künstlerischen Elementen hier zum Einsatz zu bringen. Wir hören und lesen von einem Mann namens Petrus. Dieser Petrus war vor gar nicht allzu langer Zeit noch ein einfacher Fischer. Ungefähr 3 Jahre ist es her, dass Jesus ihn berufen hat und gesagt hat, komm, lass alles hinter dir, komm mit mir mit. Und vor einigen Wochen hat dieser Simon Petrus erlebt, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, wie er selber Jesus 3-mal verleugnet hat, wie in dieser Zwischenzeit einfach eine tiefe Leere entstanden ist. Er hat erlebt, wie Jesus auferstanden ist und wie er in den Himmel aufgenommen worden ist. So, jetzt war diese Zeit dazwischen. Und dann standen sie zusammen zu Pfingsten und auf einmal steht dieser Fischer da vorne und fängt an zu predigen. Und ich habe mir gedacht, wie kommt das? Und während der Vorbereitung ist mir eingefallen, Jesus musste irgendwann einmal gehen, damit diese Mannschaft in die Verantwortung hineinkommen. Damit der Petrus da vorne stehen kann, um die Menschen zu reden, musste Jesus irgendwann einmal gehen und sagen, ich bin nicht mehr bei euch. Petrus übernahm Verantwortung und stand da vorne, auf einmal sehr breitbeinig, großspurig vor einer großen Menschenmenge und predigte ihnen die gute Nachricht, das Evangelium. Er ruft sie zur Umkehr auf und zur Vergebung ihrer Sünden und als Zeichen ließen sie sich taufen. 3000 Menschen kamen an dem Tag zur Gemeinde dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob Petrus überhaupt diesen Mut hatte oder gehabt hätte, wenn Jesus noch da gewesen wäre, so zu predigen. Aber so ist alles so gekommen, wie es kommen musste. Und wir haben gelesen, 3000 Menschen kamen an diesem Tag dazu. Wir können auch da vorne lesen, dass ungefähr 120 Menschen sich da versammelt haben. Jetzt stellt euch mal diese Tauffeier vor. Ihr habt ja nächste Woche auch eine Tauffeier. Ich wünsche euch, dass ihr auch mit 3000 Täuflingen gesegnet seid. Und ich habe mir den Spaß gemacht, das mal auszurechnen, was das für eine Tauffeier gewesen sein muss. Also nehmen wir an, ca. 120 Gläubige, die alle den Heiligen Geist bekommen haben und die immer zu zweit dastanden. Das heißt, es gibt 60, wie soll ich sagen, Taufstationen. Es gibt 3000 potenzielle Täuflinge durch die 60 Taufstationen sind das 50 Durchgänge, die sie machen durften. Hintereinander. Wenn man sagt, okay, 5 Minuten pro Taufe, dann sind das 250 Minuten, wo diese 120 Leute im Wasser gestanden sind und die Leute getauft haben. 4 Stunden. Ganz ehrlich, ich wäre gerne mal bei so einer Tauffeier wäre ich dabei. Ich bin jedes Mal total ergriffen von einer Taufe und ich bin Gott sehr dankbar. Wir sind in großer Zuversicht, haben wir gesagt, jedes Jahr haben wir einen Sonntag festgelegt im Jahr, den wir als Taufgottesdienst veranstalten. Ohne zu wissen, ob es an dem Sonntag Täuflinge gibt oder nicht. Gott hat uns in all den 10 Jahren, oder fast 10 Jahren, noch jedes Jahr mindestens einen Täufling geschenkt, den wir taufen durften. Es war nicht immer der eine Sonntag, sondern möglicherweise war es der Sonntag danach oder 2 Sonntage danach. Aber wir durften jedes Jahr eine Taufe feiern. Und das ist für mich echt auch eine Bestätigung, dass Gott mit uns ist. So, jetzt stehen diese Leute 4 Stunden im Wasser und taufen diese Menschen. Und das kostet ganz schön viel Kraft. Und so schön das auch gewesen sein musste, stellt euch das vor, da war große Feier und nach 5 Stunden, 6 Stunden, wenn das Ganze vorbei ist, kommen die ersten Gedanken, was tun wir eigentlich mit den Leuten? Was tun mit 3000 jungen Christen? Und da kommt einer meiner Lieblingsstellen aus der Bibel. Und da können wir weiterlesen. Ah, es tut mir leid, das kann man ein bisschen schlechter lesen. Ich werde es euch ja trotzdem vorlesen. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. All die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von unschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich liebe diesen Abschnitt, weil er mich auf das Wesentliche einer Gemeinde besinnt. Eine Gemeinde zeichnet sich nicht dadurch aus, wie viele Programme sie anbieten kann, oder wie groß sie ist, oder in welchen Gebäuden sie vielleicht beherbergt sind, oder welche Gebäude sie die ihren nennen dürfen. Dieser Text zeigt uns, worauf sich Gemeinde tatsächlich bezieht. Es ist eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die geprägt ist von Zusammenhalt, Liebe und Hilfsbereitschaft. Und all das sind Aspekte, und wenn man sich so die letzten Jahre beobachten kann, sind das Aspekte, die meiner Meinung nach wieder voll im Trend sind. Unsere Individualgesellschaft führt dazu, dass jeder mehr oder weniger nur noch auf sich selbst schaut. Das Gebet der Stunde, ich, mein, mich, mir, Herr, segne diese 4. Und vielleicht geht es euch auch so. Vielleicht habt ihr das auch schon erkannt. Und die letzten Jahre, wir haben eine geopolitische Krise, wir haben eine Klimakrise, wir haben vorher eine Gesundheitskrise. Jeden Tag kommt eine neue Krise auf uns zu. Und da brauchen wir einander so viel mehr, als es wir uns eigentlich zugestehen wollen. Erst diese Woche bei unserem Hauskreis hat ein Mitglied unserer Gemeinde gesagt, wie dankbar er ist, Teil unserer Gemeinde zu sein. Er war seit vielen Jahren, fast 10 Jahren jetzt weg von Gott und hat gemerkt, welchen Durst er eigentlich hat. Nach ehrlicher, dankbarer, hingegebener, aufrichtiger Gemeinschaft. Und das sind für mich immer diese Geschichten, die mich bestätigen, warum tun wir das, was wir tun. Wenn wir uns den Vers 46 noch einmal anschauen, oder ein bisschen genauer hinschauen, dann können wir erkennen, dass die Gläubigen einmütig beieinander waren. Sie waren nicht nur physisch an einem Ort versammelt, sondern sie waren auch im Herzen vereint. Der Pastor und Autor, der mich damals inspirierte, Gemeinde zu gründen, hatte als Vision für seine Gemeinde und für seinen Dienst folgende Vision. The local church is the hope of the world. Die lokale Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und wenn wir uns den Vers 46 vor Augen halten, dann kann ich dem ganz viel abgewinnen. Es war eine Gemeinschaft, die von Liebe, Verständnis und gegenseitiger Unterstützung geprägt war. Sie hatten ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Wunsch und arbeiteten alle zusammen, um diesem Wunsch entsprechend dieses Ziel zu erreichen. Diese Einmütigkeit war ein Zeichen dafür, dass sie im Glauben an Jesus Christus vereint waren. Und das ist das Ziel und die Aufgabe, die ihnen Jesus mit auf den Weg gegeben hat. Und das hat er sehr deutlich gemacht. Und dieses Ziel, diese Aufgabe, und das können wir im Matthäus-Evangelium, Vers 28, 19 bis 20 sehr deutlich lesen, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das war auch der Auftrag, mit dem wir vor fast 10 Jahren angetreten sind, eine Gemeinde im 22. Bezirk zu gründen. Und dieser Auftrag gilt für uns heute noch genauso wie damals. Aber nicht nur für uns, sondern für all jene, die sich der Gemeinschaft Gottes zugehörig fühlen. Die lokale Ortsgemeinde, und ich bin so dankbar dafür, dass es euch gibt, ihr habt einen unheimlich großen Wert für die ganze Gemeinde, für die ganze Stadt. Oftmals geht das ein bisschen verloren. Aber ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben, einfach weiterzumachen. Denn so wie wir lesen können, Jesus hat uns gesagt, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Das, was ich eingangs vergessen habe zu erzählen, ist, in meinem Brot- und Butter-Job bin ich leider nicht Pastor, das geht sich nicht ganz aus. Ich bin als Organisationsberater unterwegs und darf damit Organisationen und Menschen helfen, stärker in Wirkung zu kommen. Und es gibt ein Bild, das ich immer wieder gerne bei meinen Führungskräftetrainings verwende, das ist dieses Bild von diesem Eisberg. Es schwimmt im Wasser und da oben sieht man ein paar Wolken. Und ich verwende dieses Bild immer ganz gern, um das Prinzip der Führung zu erklären. Denn ganz gleich, ob Eis, Wasser oder Dampf, jetzt bin ich gespannt, jetzt sind so mal die Lehrer da und die Wissenden unter euch gefragt. Ganz gleich, ob ich jetzt Eis habe, Wasser oder gasförmig, die Formel von Wasser, also H2O, bleibt immer dieselbe. Oder gibt es Einwände? Nein, ich glaube, das ist schon so. Die Frage habe ich jetzt schon mehrmals gestellt, das hat noch keiner widerlegt. Also ganz gleich, ob du Eis hast oder ob du Wasser hast oder ob du Dampf hast, H2O, also Wasser in seiner chemischen Substanz, in seiner chemischen Zusammensetzung, bleibt immer dasselbe. Ähnlich verhält es sich eben auch mit Führung. Das Prinzip Führung, Menschen in Wirkung zu bringen, Potenziale zu entdecken und diese zu fördern, ist seit Jahrhunderten, seit Jesus gelebt hat, eigentlich immer dasselbe und unverändert. Es ändern sich lediglich die Umstände, aber das Prinzip bleibt immer dasselbe. Und genauso ist es auch mit unserem Auftrag. Der Kern des Auftrags ändert sich nicht. Es ändern sich die Umstände, vielleicht die Gesellschaft, vielleicht ändern sich die Gesetze oder Normen. Aber der Kern der Auftrag der Gemeinde bleibt immer dasselbe. So gilt es für euch und auch für uns, nachdem Tom und Helen weg sind, diesen Auftrag nachzukommen und ihn weiterzugeben. Neue Personen kommen dazu, übernehmen Verantwortung, die Kultur wird sich ändern und möglicherweise denken wir auch darüber nach, wie wir unsere Gottesdienstgestaltung vielleicht anpassen oder adaptieren können und müssen. Aber der Kern unseres Auftrages, Gottes Wort in die Welt zu tragen, bleibt unverändert. Und um das bewerkstelligen zu können, brauchen wir einander mehr denn je. Wir brauchen eine starke, einmütige Gemeinschaft oder eine starke Seilschaft. Apropos Seil, ich habe euch ein Seil mitgebracht. Ich habe euch nicht mehr ein Seil mitgebracht, sondern ich habe euch auch eine Geschichte mitgebracht. So, ich darf euch jetzt versuchen, einmal das Seil, so jeder darf ein bisschen was von dem Seil nehmen. Wir müssen uns alle miteinander verbinden. Bin ich froh, dass heute nicht allzu viele da sind, sonst tut sich das mit der Länge des Seils nicht aus. Sind wir schon durch?
Nein.
Ja. So, das Ende vom Seil darf wieder zu mir nach vorne kommen. Einfach da quer durch. Das ist ja super. So, wenn wir alle an diesem Seil festhalten. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Ich mache da mal den Knoten rein. So. Vielleicht kennt der eine oder die andere die Geschichte schon. Es ist eine Geschichte von zwei Bergsteigern. Ich beobachtete zwei Bergsteiger, die schon seit geraumer Zeit gewissenhaft und bedächtig ihre Ausrüstung überprüften. Jeder Griff saß und ich hatte das Gefühl, dass dies für beide zwar Routine war, ihnen aber jedoch Freude bereitete. So prüften sie Karabiner, knoteten Seile, hängten Ausrüstungsgegenstände an ihre Gürteln und zurten ihre Körpergurte fest. Jeder für sich. Zu guter Letzt hängten sie beide ein langes, schweres Seil um, mit dem sie beide verbunden waren. So wie dieses. Entschuldigen Sie, fragte ich einen der beiden Bergsteiger, fühlen Sie sich frei? Frei? Wie meinen Sie das? Ich meine frei, sich ungehindert bewegen zu können, frei, das Leben zu genießen, frei, um schnell vorwärts zu kommen. Ich meine einfach frei. Nicht gegenseitig verknotet, zusammengebunden und eine schwere Last tragen zu müssen. Der eine Bergsteiger blickte den anderen an und seine Antwort, so kam es mir vor, war die Antwort beider. Wissen Sie, sagte er, da wollen wir hinauf, auf diesen Gipfel. Wissen Sie, fuhr er fort, wir wollen einen besonderen Weg gehen und wir möchten beide neue Horizonte sehen. Knoten, die fest sitzen, Karabiner, die halten und Gurte, die belastbar sind, haben wir uns sorgfältig gemeinsam ausgesucht. Genauso wie die Länge und das mögliche Gewicht des Seils, mit dem wir beide in ebenem Gelände locker, aber wenn es darauf ankommt, sicher verbunden sind, wenn Klippen zu überwinden sind, wenn Abgründe drohen, wenn wir in steiler Wand hängen. Das Seil erst lässt uns Wege gehen, die wir uns alleine nicht zutrauen würden, die wir alleine nie genießen könnten. Erst das Wissen um unsere sichere, feste Verbindung macht uns frei. Erst das Wissen um diese sichere Verbindung macht uns frei. Ich habe euch dieses Seil mitgebracht aus einem ganz speziellen Grund. Gott selber ist der Anfang und das Ende dieses Seils und dieser Seilschaft. Er geht vor euch und er geht hinter uns. Er führt uns und er hält uns. Diese feste Verbundenheit zu Gott und zueinander lässt euch und uns zu einer starken Einheit zusammenwachsen. Wenn ihr jetzt alle an dem Seil festhalten würdet und ich würde anziehen an dem Seil und euch auffordern, nie loszulassen, dann würdet ihr irgendwann mal aufstehen und wir würden alle einen engeren Kreis binden. Es geht um diese starke Einheit, um zu dieser starken Einheit zusammenzuwachsen. Zu einer Einheit, die in Einmütigkeit zusammenkommt, um Gott zu loben und ihm zu preisen. Um den Auftrag zu bewerkstelligen zu können, brauchen wir einander und wir brauchen eine starke Seilschaft, die gemeinsam bereit sind, diese neuen Höhen und Horizonte zu entdecken und zu erklimmen. Und dazu würde ich euch heute gerne einladen und herausfordern. Ich habe euch noch ein zweites Modell mitgebracht, ihr dürft das Seil auch gerne wieder loslassen und vor euch hinlegen, ihr könnt es aber auch gerne weiter halten. Ein Modell, das ich ganz gerne verwende, das nennt sich das Modell der Einflusskreise. begeistert. Und wie ich das kennengelernt habe, hat es mich total entspannt. Es ist von einem amerikanischen Autor, Stephen Covey, und es beschreibt drei Kreise. In der Mitte ist das der Kreis der Kontrolle. Das ist all das, was ich entscheiden und kontrollieren kann. Das ist meine Einstellung, das ist meine Haltung. Der zweite Kreis ist der Kreis des Einflusses. Ich kann auf meine Gesundheit Einfluss nehmen, ich kann aber nicht entscheiden. Und so ist es auch bei Beziehungen. Ich kann zwar Einfluss nehmen, aber ich kann letztendlich nicht die Entscheidung für beide Beziehungspartner nachher dann treffen. Ich kann Projekte, ich kann Programme, ich kann die Gemeinde beeinflussen, aber ich kann nicht entscheiden, ob es gut wird oder nicht. Und dann gibt es noch den Kreis der Bedenken. Das ist all das, was ich weder beeinflussen noch entscheiden kann. Wie zum Beispiel das Wetter. Aktuell kann ich die Politik nicht beeinflussen. Ich kann Gesetze oftmals nicht beeinflussen, Natur und Wirtschaft meistens auch nicht. Und warum ich euch das zeige, ist, weil wenn Gott und wenn wir an ihm dran sind und er in unser Leben kommt und er die Kontrolle übernimmt, dann kann er auch dazu beitragen, dass unser innerer Kreis gefestigt wird, dass unser Kreis des Einflusses damit wächst und dass wir eine natürliche Anziehungskraft nach außen hin entwickeln. Wenn wir uns nämlich den Vers 47 vergegenwärtigen, dann lesen wir es jetzt nicht. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen dem ganzen Volk in hohem Ansehen. Ich habe vor meinem geistigen Auge das Bild, dass sich diese Kreise verschmolzen haben. Dass sie zueinander finden und sich miteinander verbinden. Dass diese Verbindung, die war so anziehend und so stark, dass sie nach außen hin aufgefallen ist. Und dass sie anziehend war für die Menschen von außen. Und genau das wünsche ich mir für euch, genauso wie für uns, dass wir lernen, mehr und mehr in dieser Einmütigkeit zu leben, dass wir Gott loben bei all dem, was wir tun. Dass unsere Zusammenkünfte, unsere Gottesdienste durchdrängt sind von aufrichtiger Herzlichkeit. Und vielleicht heißt es auch, dass wir anfangen müssen, unseren Gottesdienst anders zu denken oder neu zu denken. Aber dass wir als Gemeinde zu dem werden, wo die Menschen in unserem Umfeld drauf schauen und sagen, hey, die haben was, das habe ich nicht, aber eigentlich hätte ich das gerne. Die Gemeinschaft, die Gemeinde ist ein Geschenk, und das habe ich erst vor kurzem für mich realisieren dürfen. Die Gemeinde, dieses Zusammenkommen dürfen, auch in dieser Freiheit, in der wir das erleben dürfen, ist ein Geschenk und keine Pflicht. Ein kleines Schmankerl vielleicht aus meinem Leben, ich war damals, ich glaube, 13, und mein Vater war damals auch schon Gemeindeleiter, und ich habe mich mit 13 habe ich mich bei uns zu Hause im Schrank versteckt, am Sonntag. Ich wusste, okay, Papa, 10 Uhr, Gemeindeleiter, der hat am Sonntag in der Früh ein Programm, der muss in Gottesdienst. Und ich wollte partout nicht mitgehen und habe mich im Schrank versteckt und habe gesagt, hoffentlich lässt er mich dort. Er hat mich so lange gesucht, bis er mich gefunden hat und mich nachher dann an den Ohren mitgenommen hat in Gottesdienst. Und heute bin ich in einer ähnlichen Situation und ich kann ihn sehr gut verstehen, dass er da ein bisschen unruhend wurde. Ist ihm übrigens eine Geschichte, die ich noch nicht wirklich öffentlich erzählt habe. Aber es hat mir so viel gezeigt. Es war für mich damals eine Last, eine Pflicht, mit dem Papa mit in den Gottesdienst zu gehen. Und meine Aufgabe ist es heute, dafür zu sorgen, dass meine Kinder das nicht als Pflicht oder als Last empfinden, sondern dass wir als Gemeinde eine Anziehungskraft entwickeln, dass wir als Gemeinde ein Umfeld gestalten, wo Gottes Kraft spürbar und erlebbar wird, wo wir zu Leuchttürmen Gottes werden und Menschen helfen dürfen, diesen Weg zu ihm zu zeigen, dem Weg zum ewigen Leben. Und dann kommen wir der Vision, die lokale Ortsgemeinde als die Hoffnung der Welt immer näher. Denn ich glaube nicht, dass Menschen aus Mistelbach bereitwillig 1,5 Stunden nach Wien reinfahren, nur um zu uns in den Gottesdienst zu kommen. Deswegen seid ihr so wichtig und so essentiell für dieses Umfeld. Denn wenn sich die Menschen die Frage stellen, wo es denn noch Hoffnung gibt in einer Welt wie diesen, dann wünsche ich mir von ganzem Herzen für euch und auch für uns, dass gerade in Misselbach, wenn Menschen sich diese Frage stellen, dass sie sich daran erinnern, ah, da gibt es eine Gemeinschaft, wo die Hoffnung zu Hause ist. Dass sie dann den Mut besitzen, hier vorbeizukommen, euch kennenzulernen und euch erleben zu dürfen. Was darf ich euch für diese Woche und für die Tage hinaus vielleicht noch mitgeben? Wenn man sich die Entwicklung der ersten Gemeinde ansieht und auch das Leben des Petrus, wenn man das so durchleuchtet, dann gibt es am Anfang die Momente des Erkennens. Dieses, ich schaue aufs Kreuz und dieser Weg dauert manchmal länger und manchmal kürzer. Dieses Erkennen und ergriffen werden von der Liebe Gottes, zu verstehen, was Jesus damals für uns am Kreuz getan hat, dass er nicht tot blieb, sondern dass er auferstanden ist und dass er jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Dieses Erkennen. Das Zweite ist, dass wir verändert werden durch den Heiligen Geist, so wie Petrus vom Fischer auf einmal zum Prediger wurde. Dass wir uns verändern lassen durch die Liebe Gottes. Und das Dritte ist, dass wir geben dürfen, dass wir vereint sind in der Leidenschaft für die Liebe Gottes, um sie weiterzutragen, um sie weitergeben zu dürfen, damit wir eine Anziehungskraft entwickeln für unser Umfeld. Und ja, ich kann nicht von heute auf morgen die ganze Welt retten. Und ich bin froh, dass ich das nicht muss. Aber ich darf in meinem direkten Einflusskreis, in meinem direkten Umfeld, ob es jetzt die Arbeit oder die Familie ist, dort darf ich die Liebe Gottes weitertragen. Ich komme auch schon zum Schluss. Ich möchte gerne zum Schluss noch ein paar persönliche Worte über meinen Traum von Gemeinde an euch richten und teilen. Für mich ist Träumen ja etwas Wunderbares. Und wenn man als Pastor nicht mehr träumen darf, dann hat man irgendwo schon die Sehnsucht ein Stück weit verloren. Denn im Träumen können wir uns Dinge vorstellen, die unser Herz bewegen und die uns inspirieren. Und mein Traum von einer Gemeinde ist ein Ort, an dem jede und jeder willkommen ist. Ganz egal, welche Hautfarbe und welche Herkunft. In dieser Gemeinde fühlen wir uns alle angenommen und geliebt. Wir können uns gegenseitig unterstützen und ermutigen, unabhängig von unseren Unterschieden. Mein Traum von einer Gemeinde ist auch ein Ort, an dem wir gemeinsam Gott suchen und ihm dienen. Hier legen wir alle unsere Egos beiseite und arbeiten zusammen, um den Willen Gottes auf dieser Erde zu erfüllen. Wir teilen unsere Gaben und Talente und dienen andere, weil wir erkennen, dass wir alle Teil des gleichen Leibes sind. Mein Traum von einer Gemeinde ist auch ein Ort, an dem wir uns gegenseitig ermutigen und aufbauen. Hier lernen wir, wie es wichtig ist, füreinander da zu sein, in guten und in schlechten Zeiten. Wir teilen unsere Freuden und unsere Lasten und wachsen gemeinsam im Glauben. Ich weiß, dass dieser Traum nicht von heute auf morgen Wirklichkeit werden wird. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam Schritte unternehmen können, um diesem Traum näher zu kommen. Lassen wir uns von der Liebe Gottes leiten und arbeiten wir gemeinsam daran, um eine Gemeinde zu bauen, eine Gemeinde zu schaffen, die allen offen steht und der sich jeder und jede angenommen und geliebt fühlt. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Wir sind Gottes Acker, sein Bauwerk und nichts unseres. So wünsche ich mir, dass ihr und dass auch wir uns regelmäßig von Gott verändern lassen, damit die Leidenschaft für seine Liebe immer wieder neu entflammen darf, damit wir zu Leuchtreklamen für Gottes Wort und sein Reich werden. Und so segne euch Gott auf diesem Weg. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für die Geschichte auch von dem Petrus, dass er damals von diesem Fischer, wo er dich erlebt hat, wo er mit dir mitgegangen ist und auf einmal da vorne stand und so vielen Menschen gepredigt hat. Danke für diese Veränderung, für diese Geschichte. Danke, dass du aber auch unser Leben hernehmen möchtest, um uns zu verändern, damit wir auch in unserem Umfeld deine Liebe weitergeben dürfen, im Großen wie auch im Kleinen. Herr Jesus, ich bitte dich um deinen Segen für diese Gemeinde, für die Menschen da herinnen, die festhalten an dir. Ich möchte dich bitten, dass sie als einmütige Gemeinschaft wahrgenommen werden, wo du im Mittelpunkt stehst und deine Liebe. Darum bitte ich dich. Amen.